Das Gleiche jetzt nochmal durchexerziert an der zweiten Forderung. Frauen beschweren sich, vielleicht gar nicht sie selber, sondern ihre Vertreter in der Politik und in den Parteien beschweren sich, dass sie prozentual zu wenig Zugang zu den besser verdienenden Berufen haben, obwohl sie doch die gleiche Leistung bringen könnten wie die Männer. Dieser Anspruch kommt nicht aus Not, sondern aus dem Selbstbewusstsein, dass einem der höhere Posten zusteht und dessen Verweigerung das gleiche Recht auf Zugang verletzt. Es gibt aber tatsächlich eine Gemeinsamkeit zwischen beiden Forderungen, die ist aber sehr unkritisch. Die Gemeinsamkeit liegt darin, dass in beiden Fällen die benachteiligten Frauen sich mit den Männern in der gleichen Jobstufe und in der gleichen Stellung in der Berufshierarchie vergleichen. Ausgangspunkt des Vergleichs ist der jeweils erreichte Platz in der Konkurrenz um Löhne und Jobs. Keine Frau in der Scannerkasse kommt ernsthaft auf die Idee, ihr Gehalt mit dem ihres Chefs zu vergleichen. Der Unterschied ist unterschrieben und anerkannt in der Forderung nach Gleichstellung. Und die ganze Kritik an ungleichen Zugangschancen lebt überhaupt von dieser Anerkennung, dass es in dieser Gesellschaft notwendigerweise und selbstverständlich mit der Hierarchie der Berufe auch eine Hierarchie der Einkommen gibt, und zwar eine heftige. Und die Frage, wer eigentlich was davon hat, wenn Frauen Kanzlerin werden können oder auch Professor oder auch Betriebsleiter, wird gar nicht mehr aufgeworfen, sondern es wird zufrieden genickt. Das haben wir immerhin hinbekommen. Und wenn man erstmal so weit ist, dass man unter Akzeptierung sämtlicher Formen und Bedingungen und Umstände des kapitalistischen Geldverdienens die einen in der Unterwerfung unter den Notwendigkeiten des kapitalistischen Arbeitens, die anderen in den Posten, wo es darum geht, die zu organisieren und zu kommandieren. Wenn man das erstmal unterschrieben hat und da damit zufrieden ist, dass überall, wo es da was zu tun gibt, auch Frauen dabei sind, dann kann man auch gleich einen Schritt weitergehen und überhaupt allen möglichen Mist zu einen Gegenstand des gleichen Anspruchs machen und alles in einen Topf schmeißen. Hauptsache, Frauen dürfen das auch, dann ist das ein Fortschritt. In diesem Sinne ist ja dann auch die Forderung nach Frauen in die Bundeswehr aufgekommen und auf dieser Forderung wurde dann irgendwann vom Verteidigungsministerium recht gegeben. Was ist eigentlich der Maßstab? Nächster Punkt. Was ist eigentlich der Maßstab, von dem aus der Vorwurf der Ungleichbehandlung, die Lohnunterschiede und Karrierechancen behandelt? Was ich zeigen wollte war, Ungleichbehandlung liegt gleich vor. Es liegt eine Gleichbehandlung vor, die Unterwerfung unterschiedlicher Leute unter den gleichen Maßstab. Und weil unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Angeboten und Leistungsfähigkeiten fürs Kapital unter den gleichen Maßstab gebeugt werden, deswegen kommt für sie Unterschiedliches und Gegensätzliches raus. Die Frauenbewegung nimmt die Sache genau umgekehrt. Sie sagt, hier liegt Ungleichbehandlung vor und wirft damit gar nicht mehr die Frage auf, nach dem, was man zu leisten hat und was man dafür bekommt, sondern fragt nach der Berechtigung der schlechten Bezahlung. Ist es gerecht, dass Frauen, bloß weil sie Frauen sind, in der Konkurrenz schlechter dastehen als Männer? Und damit ist man ganz weg vom ursprünglich geschädigten Interesse. Man gibt ein Kriterium getrennt vom Interesse an mehr Geld oder an besseren Positionen an, nämlich ein Kriterium der Angemessenheit dieser Bezahlung oder dieses Jobs zu dem, was man doch selber für ihn mitbringt. Das Kriterium ist merkwürdig. Es ist erstens genau das, von dem die kapitalistische Leistungsgesellschaft selbst behauptet, es würde in ihr gelten. Sie ist es ja, die dahergeht und sagt, bei uns geht alles gerecht zu. Bei uns haben die Einkommensunterschiede ihre Ordnung, weil die Verteilung der Anwärter auf die Berufe ohne Ansehen der Person stattfindet, nur aufgrund der Leistung. Persönliche Merkmale spielen bei uns keine Rolle. Und das zeichnet die kapitalistische Leistungsgesellschaft gerade aus, im Unterschied zu früheren Gesellschaften, wo es nach persönlicher Vorteilsnahme, Vetternwirtschaft und so weiter geht. Dieser hier vom Kapitalismus selbst in die Welt gesetzte Maßstab wird übernommen und unterstrichen. Es wird sozusagen die Frage aufgeworfen, ja, liegt es denn an den Frauen, dass sie schlechter dastehen? Sie liefern doch keinen Grund dafür, dass sie schlechter bezahlt werden. Sie liefern doch keinen Grund dafür, dass sie nicht in die höheren Posten kommen. Sie wären doch eigentlich genauso leistungsfähig wie die Männer und trotzdem landen sie nicht dort prozentual, wo sie dann landen müssen. Und so kriegen schlechtere Bezahlung und weniger Aufstieg tatsächlich eine Gemeinsamkeit. Es sind beides mal Fälle einer unberechtigten Schlechterstellung. Unberechtigt ist da der Witz, nicht Schlechterstellung. Schlechterstellung gibt es ja. Die ist ja anerkannt als der Unterschied zwischen, wie werden Chefs bezahlt, wie werden Politiker bezahlt, wie werden Lohnarbeiter bezahlt, selbstverständlich. Aber dass in all diesen Posten eine Gruppe weniger vorkommt, das ist das der bemäkelte Umstand. Damit hat man schon ziemlich viel von dem unterschrieben, wie es hierzulande in der Wirtschaft und in der politischen Welt zugeht. Erstens hat man unterschrieben, dass die Konkurrenz um Jobs und Arbeitsplätze eine einzige Sortierveranstaltung ist. Alle Unterschiede, alle Vor- und Nachteile, alle miesen Lebenslagen gehen in Ordnung, wenn sie nach dem richtigen Kriterium, nämlich dem der Leistung, zustande gekommen sind. Wenn nicht, hat man einen berechtigten Kritikgrund, ansonsten hat man die Klappe zu halten. Dass in Ausbildung und Arbeitsmarkt eine Sortierung, eine Verteilung von Lebenslagen, von Geldverdienchancen stattfindet, dass es da Gewinner und Verlierer gibt, das ist implizit alles abgehakt, aber eine Gruppe darf dabei nicht zu kurz kommen. Man möchte da an der Stelle schon ganz gerne fragen, was denn ist, wenn Frauen oder Männer nicht so leistungsfähig sind. Na und? Was folgt daraus eigentlich? Wieso, wäre doch dann hier die passende Frage, folgt eigentlich aus unterschiedlicher Leistungsfähigkeit gute und schlechte Jobs und damit auch gutes oder schlechtes Geld verdienen? Um welche Sorte Leistungsfähigkeit geht es da überhaupt? Diese Frage stellt sich die Forderung nach Chancengleichheit gar nicht erst. Und insofern täuscht sich die Beschwerde um die Ungleichbehandlung auch. Und zu dem Punkt möchte ich noch ein paar Sätze sagen. Was soll das eigentlich sein? Wie soll das eigentlich gehen? Ohne Ansehen der Person, egal ob Mann und Frau, nur die Leistung soll zählen. Und das ist ungerecht, wenn dann nur 3% Frauen in den Vorstandsposten sitzen. Das ist gar nicht die wirkliche Art und Weise, wie in der Konkurrenz um die Zuweisung von Posten und Geldverdiengelegenheiten entschieden wird. Das ist ein Ideal der kapitalistischen Konkurrenz und das will ich im Folgenden noch ein paar Sätze dazu sagen. Ich habe vorhin schon gesagt, was heißt hier überhaupt Ungleichbehandlung? Die gleiche Zulassung zur Konkurrenz, das Messen der besonderen Fähigkeiten, Eigenschaften, durchaus auch des Willens der Leute an einem gleichen Maßstab, macht aus den Unterschieden, die die Leute nun mal haben und die an ihnen so dran sind, Macht aus den Sortierkriterien. Herkunft, Interesse, Geldbeutel, was auch immer. Aus dem Vergleich, aus der Gleichbehandlung, durch die Gleichbehandlung wird aus diesen Unterschieden überhaupt Konkurrenzmittel. Und das ist kein Fehler des Systems, das ist gerade so gewollt. So soll es gehen, dass jeder mit dem, was er so mitbringt und wodurch, wie er auch immer zu dem gekommen ist, was er mitbringt, dort landet, wo er für diese Gesellschaft am besten zu gebrauchen ist. Erstens stimmt es also nicht, dass die Geschlechterstellung von Frauen bei Lohn und bei der Karriere sich einer Ungleichbehandlung verdankt. Es stimmt zwar, dass es nicht an ihnen liegt, dass sie schlechter gestellt werden, sondern an den Kriterien. Das Ideal der Konkurrenz behauptet dagegen, dass es so etwas eigentlich geben gäbe oder zumindest geben sollte, wie eine innere Entsprechung zwischen der Position, die man in der Konkurrenz erreicht, und dem, was an Leistungsfähigkeit in einem steckt. Die Konkurrenz wird sozusagen verwandelt in eine Gelegenheit und Bewährungsprobe für die individuelle Leistungsfähigkeit. Da ist die Verteilung von Jobs nicht mehr die Art und Weise, wie sich das Kapital den Leistungswillen und den Zwang zur Leistung zum Mittel für seine Geldvermehrung benutzt, sondern die Konkurrenz erscheint genau umgekehrt als Mittel fürs private Fortkommen. Und dann wird sich beschwert, dass das, was man an Leistungswillen und Leistungsfähigkeit als Frau oder als Mann so mitbringt, gar nicht adäquat vom Arbeitsmarkt oder von der Postenverteilung gewürdigt wird. Und damit täuscht sich diese Forderung auch ganz grundsätzlich darüber, worum es hier geht, wenn da von Leistung die Rede ist. In gewisser Weise weiß das ja auch jeder, dass einfach Qualifikation damit nicht gemeint ist. Was eine Qualifikation zum Geldverdienen taugt, liegt weniger an ihr als an der Arbeit, an dem Arbeitsmarkt, auf dem man mit ihr aufläuft. Und die Fähigkeit und Bereitschaft zur Unterwerfung unter die betrieblichen Anforderungen gehört übrigens ganz genauso zur Qualifikation wie die Fähigkeit, bestimmte Tätigkeiten auszuüben. Ich ziehe mal einen Schlussstrich unter diese Überlegungen. Man kann aus der Tatsache, dass Frauen in ihrer Mehrheit in den unteren Lohnrängen auf den schlechter bezahlten Posten, auf den schlechteren Arbeitsplätzen landen und weniger von ihnen die höheren Posten erreichen, entweder deuten, das meine ich, ist die falsche Antwort auf diese Frage, indem man sie die Frage nach dem Warum so beantwortet, dass man sagt, das hat seinen Grund in einer ungerechtfertigten Ungleichbehandlung. Wenn man diese Frage so beantwortet, dann kümmert man sich um die Gleichstellung der beiden Geschlechter in der Konkurrenz und dann landet man zwangsläufig am Ende bei der Anerkennung aller Gesichtspunkte, die Kapital und Staat für die Indienstnahme von Frauen wie Männern für Wachstum und Politik in Anschlag bringen. Oder, und das ist die andere Antwort, die ich bevorzugen und empfehlen würde, man sagt, ach so, die Lage der Frau, das hat gar nichts mit Ungleichbehandlung und Ungerechtigkeit zu tun. Dass sie so schlecht wegkommt oder schlechter wegkommt in ihrer Mehrheit in verschiedensten Abteilungen dieser Gesellschaft. Das liegt überhaupt an den Maßstäben, die hierzulande an die Leute, wenn sie einen Arbeitsplatz brauchen und suchen und sich darum bewerben, angelegt werden. Sodass am Ende, wenn beide gegeneinander ausgespielt werden, für die Mehrheit beider Geschlechter viel Arbeit und wenig Geld rumkommen. Und dann ist die Kritik der Lage der Frau ein Unterfall der Kritik der Lohnarbeit, und dessen, wofür in dieser Gesellschaft gearbeitet wird, und keine Sonderkritik an der Lage einer bestimmten Abteilung von mir. Die Frauenbewegung, wie ich bereits sagte, hat sich unglücklicherweise, muss man sagen, für die erste Antwort entschieden. Und weil sie sich für die erste Antwort entschieden hat, deswegen ist ihr Fortgang auch so gegangen, wie er heutzutage am Ende zu betrachten ist. Deswegen im zweiten Teil noch ein paar Worte dazu, was man eigentlich anrichtet, wenn man dieses gleiche Kriterium auch noch an die Sphäre anlegt, wo es um das Zusammenleben von Mann und Frau geht und die Gleichberechtigung der Frau in der Familie verlangt. Auch hier übrigens der Ausgangspunkt, ganz genauso wie beim gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Auch hier ist der Ausgangspunkt, dass die Staatsgewalt in Zeiten, wo der Kapitalismus und der kapitalistische Staat noch nicht fertig waren, den Geschlechtern unterschiedliche Rechte und Pflichten zugewiesen hat. Da war die Forderung nach Gleichberechtigung in der ehelichen Gemeinschaft eine Forderung gegen die Unterordnung, die spezielle Sorte Unterordnung der Frau unter den Mann, gegen solche Sachen wie, dass Frauen keine eigenständigen Verträge abschließen durften, dass sie streng genommen gar nicht wirklich die Erziehungsgewalt gegenüber den Kindern hatten, sondern nur als Auftragnehmer ihres Mannes und ähnliches. All solche Sonderverhältnisse bezogen auf diese Sorte Lebensgemeinschaft waren bis vor noch gar nicht so langer Zeit gesetzlich im Familienrecht verankert. Frauen waren vom Mann finanziell abhängig und der Staat kodifizierte eheliche Pflichten, denen man sich zu unterwerfen hatte. Das ist nach der Seite des Rechts inzwischen abgeschafft. Inzwischen gilt, Frauen und Männer sind gleichermaßen dazu verpflichtet, sich um die Familie zu kümmern, wechselseitig füreinander einzustehen und ihr Gehalt in die Versorgung der Familie einzubringen. Tja, ob das nun wieder ein Fortschritt ist. Diese Gleichberechtigung bezieht sich ja, das ist gar nicht so schwer zu erkennen, darauf, dass der Staat ein gesteigertes Interesse daran hat, dass die Institution Familie funktioniert. Die ist nämlich, deswegen gibt es ja eine ganze Unterabteilung bürgerliches Recht, das nennt sich Familienrecht, überhaupt nicht einfach eine private Angelegenheit, sondern ein staatliches Rechtsinstitut. Und dieses staatliche Rechtsinstitut hat es in sich, wenn man sich mal näher anguckt, was da eigentlich das Interesse der Staatsgewalt ist, die Leute so aufeinander zu verpflichten. Erstens, die irrige Vorstellung, die Familie wäre sowas wie eine Privatangelegenheit der Beteiligten, die letztlich die Staatsgewalt nichts angeht, ist darin verkehrt, dass privat sowieso nicht heißt, die Staatsgewalt kümmert sich um irgendetwas, was seine Bürger und seine Bürgerinnen täten, nicht. Wenn der Staat sagt, das ist eure Privatangelegenheit, dann weist er den Leuten eine Verantwortung zu. Dann sagt er, dafür seid ihr zuständig, das habt ihr gefälligst abzuwickeln. Und ich gebe euch den rechtlichen Rahmen und die rechtlichen Bedingungen vor, unter denen dieses Kümmern und unter dem diese Abwicklung stattzufinden hat. Im Grundgesetz steht, Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der Staatsgewalt. Und das ist ein Satz, über den man sich nicht freuen sollte. Denn wenn der Staat etwas unter seinen besonderen Schutz nimmt, dann hat man meistens nicht so besonders viel davon. Das heißt nämlich erstmal sehr schlicht, er ist es, der aus einem Verhältnis, das zwei Leute aus welchen Gründen auch immer, aber auf jeden Fall aus ihren je subjektiven eingehen, ein Pflichtverhältnis macht. Das Verhältnis einzugehen, zwingt er sie nicht, wie auch. Aber kaum machen sie es, schlägt das Familienrecht zu. Und was man dann für den anderen bzw. für das Zusammensein tut, ist so ab sofort ein rechtlicher Auftrag und steht nicht mehr im eigenen Belieben. Das kann man an der den Sozialversicherungsgesetzgebungen sehen. Familienmitglieder bilden rechtlich eine Wirtschaftseinheit und das wird man sein Leben lang nicht los, auch wenn das Interesse am Zusammensein eventuell längst erloschen ist. Und auch das Verhältnis, das Eltern zu ihren Kindern haben, ist nicht einfach das der Zuneigung und sich Kümmerns, darauf verlässt sich die Staatsgewalt gar nicht, sondern es gibt eine Pflicht zur Aufzucht und es gibt ja so etwas, das heißt auch noch so namens elterliche Gewalt, nämlich die rechtliche Verantwortung für alles, was die Kinder tun. Und diese Verantwortung haben Eltern völlig unabhängig davon, ob Leute das überhaupt können, ob sie dazu fähig sind, ob sie das finanziell schaffen, wie auch immer. Und das Ganze, das ist ja bekannt, wird noch ergänzt und untermauert darüber, dass sich der Staat ja auch um die Bedingungen und Umstände des Kinderbekommens selber kümmert und es keineswegs einfach den Frauen überlässt, ob sie eins haben wollen oder nicht. Warum machen Staaten das? Es kommt der Staatsgewalt sehr auf die Haltbarkeit dieser Institution an, nicht in dem Sinne, wie es früher mal war, dass sie auf Ewigkeit im Bestand haben soll, aber schon in dem Sinne, dass er die wechselseitige finanzielle Verantwortlichkeit der Leute füreinander schätzt und haben will und ihre Existenz deswegen unabhängig macht vom Willen der Beteiligten. Und er schätzt auch die Leistung, die die Familie für ihn erbringt, nämlich die Produktion von Kindern. Die sind vom Standpunkt des Staates sein Nachwuchs. Es ist ja noch gar nicht so lange her, dass es auch bei uns die Rede davon gab, dass die Deutschen aussterben. Es ist eine Dauerdebatte in der deutschen Öffentlichkeit, ob es eigentlich günstig ist, den Nachwuchs des deutschen Volkes so sehr aus dem Ausland zu beziehen oder lieber mehr deutsche Kinder in die Welt gesetzt zu bekommen. An allen solchen Diskussionen kann man sehen, auch Kinderkriegen ist überhaupt keine private Angelegenheit, sondern wird vom Staat betrachtet als ein Beitrag der Familie zur Sicherstellung seiner Volksbasis. Es soll auch in Zukunft einfach genug Leute unter seiner Hoheit geben, die für alle Aufgaben und Funktionen in Frage kommen und deswegen rechnet er eine Geburtenrate aus, sorgt sich, wenn sie zu sehr absinkt und kümmert sich darum, dass das Kinderkriegen geht, sogar mit finanziellen Unterstützungen für Frauen, die in höheren Posten sich diese Doppelbelastung lieber überleben. So werden Staaten beständig, dass ihre Bürger und ihr Nachwuchs für ihn sowas darstellen wie eine nationale Ressource, oder keineswegs es einfach ihnen überlässt, ob sie dafür sorgen, dass die Bestand hat oder nicht. Die ganzen Maßnahmen, die Staaten in dieser Hinsicht ergreifen, gehen selbstverständlich davon aus, dass es für die große Mehrheit seiner Bevölkerung so ist, dass die ökonomischen Verhältnisse, in denen sie leben, für das Erbringen der Leistung der Familie nicht gerade förderlich sind. Dass er diese ganzen Pflichten überhaupt einrichtet, wirft schon ein ziemlich schlechtes Licht darauf, wie gut oder schlecht die Finanzen beieinander sind, mit denen das zu erledigen ist. Und insofern benutzt er und installiert er auch die Familie richtig als Institut dafür, dass die Reproduktion der Arbeitskraft halbwegs klappt. Wenn die Familie wechselseitig haftbar gemacht wird dafür, dass das Einkommen reicht, dann ist das genau die Funktion, die sie erfüllt. Und insofern ist auch keins der Verhältnisse, die Leute da eingehen oder produzieren, bloß ein subjektiver oder eine besondere Angelegenheit von ihnen. Im Recht wird ein eigenes Rechts- und Verantwortungsverhältnis zwischen Frauen und ihren Kindern eingerichtet. Die schlichte biologische Tatsache, dass es nun mal die Frauen sind, die Kinder kriegen, wird verwandelt in ein Rechtsverhältnis. Und dieses Rechtsverhältnis auferlegt den Frauen dann auch, sich um den Nachwuchs zu kümmern, für den sie biologisch verantwortlich sind. Nichts, und das ist wichtig, sich klarzumachen, von den Aufträgen, die Frauen in dieser Hinsicht bei uns haben, folgt einfach aus irgendeinem biologischen Umstand, sondern ganz aus den Rechtsverhältnissen, die Staaten da einrichten und die ja auch in verschiedenen kapitalistischen Ländern durchaus Abweichungen zulassen. Das ist also die wunderbare Institution Familie und die wunderbare staatliche Sorge um den staatlichen Nachwuchs, in der Mann und Frau heutzutage die großartige Situation vorfinden, gleichgestellt zu sein in den Rechten und Pflichten, die sie da gegeneinander haben. Die Kritik an fehlender rechtlicher Gleichstellung von Mann und Frau hieß, Frau gilt nicht als vollwertiges Gesellschaftsmitglied, sie hat kein eigenes Geld, sie darf nicht arbeiten, wenn der Mann es ihr nicht gestattet, und hat sich auch darauf zu bornieren, Kinder großzuziehen. Da hat sich in der Tat was getan. Die rechtliche Gleichstellung der Frauen mit den Männern hat nämlich vor allen Dingen bewirkt, dass die Frauen in ihrer großen Zahl tatsächlich Eingang in die industrielle Reservearmee gefunden haben, dass tatsächlich heutzutage im Unterschied zu den Verhältnissen noch in den 50er Jahren selber arbeiten gehen. Die Befreiung der Frau aus der Enge der Familie, die so energisch gefordert wurde, führt zur allgemeinen Gewohnheit des Zuverdienens und dann des Doppelverdienens. Und das hat das fürs Kapital schöne Ergebnis, dass heute kein Mensch überhaupt mehr erwartet, dass das Einkommen, das ein Durchschnittsarbeiter hierzulande verdient, für die ganze Familie reicht. Da ist vollkommen klar, dass die Frau mindestens dazu verdienen muss, damit man mit dem Geld überhaupt halbwegs hinkriegt. Der tatsächliche Nutzen der rechtlichen Geldstellung ist, wenn man so will, schlicht eine allgemeine Lohnsenkung. Und das ist die tatsächliche erfreuliche Wirkung, die Staat und Kapital von dieser Errungenschaft einheimsen können. Und dass dieses Recht deswegen dem Gros der Frauen keine neue Freiheit bringt, das liegt eben überhaupt gar nicht am Recht, sondern das liegt am durchschnittlichen Masseneinkommen, das es gar nicht erlaubt, einfach auseinanderzugehen, wenn man nicht mehr miteinander leben will oder nicht mehr miteinander zurechtkommt. So kommt es zu dieser berühmten Doppelbelastung. Und die ist, wie gesagt, de facto eine allgemeine Lohnsenkung. Und die ganze Debatte, die hierzulande in den letzten Jahren angezettelt wird, um die Frage Krippenplätze oder Herbstprämie, unterstreicht dieses nochmal, dass ohne staatliche Unterstützung und ohne staatliche Förderung eine solche Bewältigung der parallelen Aufgaben von Lohnarbeit und Familienorganisation gar nicht zu erledigen ist. Das ist also das hervorragende Ergebnis der Frauenbefreiung. Frau darf beide Rollen selbstverantwortlich ausfüllen, muss sich in dieser Frage von niemandem nichts sagen lassen, außer von ihrem Arbeitgeber und dem Staat. Und Männer dürfen und müssen auch Auszeiten für die Kindererziehung nehmen. Das ist dann der Fortschritt. Und daran kann man ja schon sehen, die Notwendigkeiten, die sich aus dem Zwang zur Reproduktion mit knappem Geld kommen, die werden überhaupt nicht gemütlicher dadurch, dass nicht mehr nur der eine sie erledigt, sondern man sie sich teilt.